Willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt und auch in einem Vortrag gebracht, Bitcoin, das schaltet ein bisschen was frei in uns, da geht es dann irgendwann auch ums Ego, um Energie, um die Reise zu sich selbst, die Reise zur inneren Freiheit, und genau darüber spreche ich heute mit Johannes Decker. Er war schon mal Gast hier, ich arbeite mit ihm auch persönlich seit einem Jahr zusammen, er ist mein Life-Coach sozusagen und er ist da wirklich ein talentierter Mensch, Mann, der sich da extrem viel damit beschäftigt hat, und ich verspreche euch, diese Folge, die geht voll rein ins Eingemachte von meinem Leben, seinem Leben, aber ja, unser aller Leben. Bitcoin spielt da eine wichtige Rolle, aber Bitcoin ist wirklich nicht alles, da geht es um viel, viel mehr, und das wollen wir heute besprechen. Ich sage ganz herzlich willkommen, Johannes Decker, servus.
Hallo Nico.
Du bist überraschend nach Wien gekommen, für mich überraschend, für die Zuseherinnen und Zuseher dann weniger, weil sie haben ja schon am Thumbnail gesehen, dass du da bist, aber herzlich willkommen.
Danke sehr.
Du bist Life-Coach, du begleitest Menschen auf dem Weg zu sich selbst und du sagst, in die innere Reise, so eine Art, ja, fast kann man sagen, den Seelenfrieden finden oder die innere Ruhe finden.
Ja, mitunter, also immer mehr, genau. Ja, also es geht darum, zu sich selber zu kommen, inneren Frieden zu spüren, bessere Beziehungen zu führen und einfach mehr Leichtigkeit generell im Leben zu haben.
Leichtigkeit, genau. Ist etwas, das wir alles suchen. Du begleitest da vor allem Unternehmer, einflussreiche Personen, Selbstständige. Wir arbeiten jetzt auch schon seit über einem Jahr zusammen. Wir haben uns kennengelernt auf der Bitcoin-Zitadelle vor über einem Jahr in der Schweiz. Und das ist auch schon unsere zweite Folge. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, was das Feedback zur ersten war?
Ja, richtig positiv. Also ich war jetzt auch noch auf einem anderen Bitcoin-Event und da kamen mehrere Leute auf mich zu und wünschen sich einfach mehr diesen Content, und ich finde es einfach großartig, dass du auch die Möglichkeit anderen Menschen gibst, jetzt genau über dieses Thema zu sprechen, und auch danke für dein Vertrauen, diese Reise zu gehen, weil die Reise zu sich selbst auch mit einem Coach ist ja auch eine sehr besondere Reise, weil es bedeutet auch, sich zu öffnen, ne? Sich verwundbar zu zeigen und jemanden auch an sich nah ranzulassen. Also danke dir auch für dein Vertrauen, diese Reise auch schon so lange tatsächlich gemeinsam zu gehen, ja.
Es ist ja, für mich wird das immer wichtiger. Ich bin jetzt gerade, also während wir hier sitzen, komme ich von 2 Wochen Urlaub, Strand, Familie, aber auch Zeit zu lesen und sich wirklich mit Dingen zu beschäftigen, die dann auch weit über Bitcoin oder Geldsystem und so weiter hinausgehen, weil es für mich einfach, ich habe auch auf der letzten Zitadelle in Österreich einen Vortrag gehalten über Bitcoin, und auch da ging es auch ums Ego, aber das werden wir heute sprechen, weil ich halt den Eindruck habe, ja, Bitcoin hilft so den Menschen dabei, ein bisschen Kontrolle über ihr Leben zu bekommen, das kann aber auch ins Negative dann gehen, aber vor allem schaltet es irgendwo was frei. Man kann wieder ein bisschen aufatmen, was Neues entdecken, aufbauen, darüber reden wir ja oft, aber während wir oft darüber reden, wie man unternehmerisch was aufbaut, wie man auch die Freiheit, wir definieren Freiheit oft als extern, ja, Freiheit von Verboten, Freiheit von Vorschriften, Freiheit von Steuern und so weiter, aber heute wollen wir mal über die innere Freiheit sprechen. Mhm. Kannst du das als Experte ein bisschen abstecken?
Ja, gerne. Also Freiheit, äußere Freiheit, was du gerade gesagt hast, dass wir Geld haben, finanzielle Ressourcen, um ja auch die Möglichkeit zu haben, ne, in Urlaub zu fahren und so weiter. Und dann gibt es die innere Freiheit, das ist so mein Hauptfokus, meine Arbeit, auch seit über 13 Jahren auf meiner eigenen inneren Reise bewusst. Und also als Beispiel bei mir, ich war früher sehr, sehr abhängig von äußeren Umständen. Also irgendwas ist passiert und ich habe sofort drauf reagiert, ne, in einer Reizreaktion. Und ich war unfrei von dem, was im Außen passiert ist. Und Freiheit ist, wenn irgendwas im Außen passiert, aber du kannst in dir ruhen und du kannst selbstbewusst und frei entscheiden, ob und wie ich darauf reagiere. Und wir sind dann nicht mehr abhängig von dem, was im Außen passiert. Und die innere Freiheit, also der Weg der inneren Freiheit, ist tatsächlich eine Reise, die damit einhergeht, nach innen zu gucken, aber ehrlich auch nach innen zu gucken und sich mit Dingen zu beschäftigen, die in unserem Unterbewusstsein noch liegen, die meistens aus unserer Kindheit entstammen, ja, wo wir gewisse Emotionen nicht ausleben durften, wo wir Verbote bekommen haben, wo wir uns vielleicht klein gemacht haben und sehr stark angepasst haben, auch durch die Schule zum Beispiel. Und wir sind dann wie in so einem unsichtbaren Gefängnis drin. Und der Weg, den ich gegangen bin und den ich, wo ich Menschen begleite, vor allem einflussreiche Menschen, weil die wiederum andere Menschen bereichern, das heißt, mein Wirken wirkt durch sie und dann zu ganz vielen Menschen, so wie auch mit dir, mit dem Podcast jetzt, ihnen dabei zu helfen, nach innen zu gucken, sich zu öffnen, zu fühlen, was sie vielleicht seit 10, 20, 30 Jahren nicht gefühlt haben und auf einmal sich zu befreien und dann frei zu sein von dem, was im Außen passiert. Also frei zu sein davon, bin ich in einer Partnerschaft oder nicht, frei zu sein, wie viel Geld ich auf meinem Konto habe, frei zu sein, was gerade passiert. Nicht, dass ich das gut finden muss, was in der Welt passiert, aber ich kann frei darüber entscheiden und fühlen, wie möchte ich darauf reagieren. Genau.
Für mich als Journalist ist das gar nicht einfach zuzugeben, aber ich komme immer stärker auch zu dem Schluss, dass die permanente Beschäftigung mit dem, was in der Welt passiert und was die reichen und die wichtigen Leute machen und diese Entscheidungen hast du nicht gesehen, dass das nicht sehr gesund ist.
Also das ist immer ganz spannend, ne? Irgendjemand, ne, irgendwie Reichen und Mächtigen machen irgendetwas. Und wenn wir innerlich nicht so frei sind, dann reagieren wir einfach darauf. Ne? Früher war das bei mir zum Beispiel auch so, das Thema Ohnmacht. Das ist ein großes Thema, was viele Menschen beschäftigt, auch zum Beispiel damals zur Corona-Zeit oder was jetzt auch mit dem Finanzsystem passiert. Etwas passiert und wir fühlen uns da manchmal ohnmächtig, also ohne Macht. Und wir Menschen streben danach, eben in unserer Kraft zu sein, in unserer Macht zu sein. Macht ist ja nichts Schlechtes, sondern einfach wichtig, weil jeder Mensch machtvoll ist. Aber wenn wir uns ohnmächtig fühlen, dann passiert es häufig so, dass wir dann in so eine Reizreaktion gehen und in so einen instinktiven Bereich. Und dann gibt es drei Mechanismen. Das kannst du auch für dich beobachten. Entweder wir kämpfen gegen etwas, wir stellen uns tot oder wir fliehen vor etwas. Also man kann es im Tierreich sehen. Mhm. Und das sind aber alles automatische Reaktionen auf etwas, wenn etwas passiert. Und die Kunst besteht darin, dass wir nach innen gucken und diese Ohnmacht erlauben, uns auch mal ohnmächtig zu fühlen bei dem, was in der Welt passiert. Nicht aber sofort darauf zu reagieren, sondern, okay, ich gebe mich der Ohnmacht hin, ich spüre, was da gerade ist, atme durch und merke so, okay, mein Leben ist gerade nicht in Gefahr. Hier ist gerade kein Säbelzahntiger vor mir oder hier schlägt gerade keine Bombe ein, sondern es ist für den Moment, ich bin ja sicher. Das Ego, worüber wir gerne auch gleich vielleicht sprechen können, ist ja eigentlich nur ein Mechanismus, damit wir überleben, damit unser Körper, den wir alle haben, überleben kann. Aber manchmal kommt das Ego hoch, da ist überhaupt keine, ich sag mal, überlebensgefährliche Situation in unserem Leben. Da hat uns einfach nur jemand schief angeguckt und sofort gehen wir in innere Rage rein, obwohl unser Überleben ja gar nicht in Gefahr ist.
Aber wir sind halt auch noch irgendwie Tiere, die in der Eiszeit leben, das dürfen wir nicht vergessen.
Ja genau, wir haben das in uns, diese Anteile, aber die Frage ist, ob wir uns von diesen, ich sag mal, animalischen Anteilen kontrollieren lassen oder ob ich als Bewusstsein diesen Teil führe, dass ich mir bewusst bin, okay, ich habe diesen Körper, ich habe diese animalischen Anteile in mir und ich sagen kann, okay, mein Körper würde jetzt so reagieren, aber ich bin mir bewusster als mein Körper, das heißt, ich führe meinen Körper und nicht andersrum.
Verlässlich, ehrlich und authentisch. So stelle ich mir meinen Bitcoin-Broker vor und Coinfinity deckt diese Werte wirklich voll ab. Egal ob Sparplan oder Einmalkauf, egal ob kleiner Sparer, großer Investor oder Firmenkunde, niemand ist so kompetent und erfahren wie das Team in Graz. Dort gibt es ein Geschäft, wo man jederzeit vorbeikommen kann, um über Bitcoin zu plaudern. Aber natürlich ist Coinfinity von überall erreichbar, per App und Website. Bringing Bitcoin to the people seit 2014. Und jetzt erst recht. Gleich reinschauen bei coinfinity.co. Solide rechtliche und juristische Beratung, das ist im Bitcoin, Krypto, Blockchain etc. Bereich wahnsinnig wichtig. Echte Experten sind da Arthur Stadler und Oliver Völkel von SV Law. Die haben da in den letzten Jahren schon einiges an juristischer Pionierarbeit geleistet und kennen sich in diesem Bereich wirklich aus, ja, wie keine zweite Anwaltskanzlei, die ich kenne. Ich freue mich deshalb, Sie als offiziellen Law-Partner bei Was Bitcoin bringt an Bord zu haben. Wer rechtliche oder regulatorische Fragen hat, etwa zum Datenschutz, wer sich bei seinen Vertragsverhandlungen mit Partnern und Investoren absichern will oder Kontakt mit europäischen Behörden oder der Finanzaufsicht hat, der kann sich bei Stadler Völkel Rechtsanwälte die kompetente Beratung holen, die er braucht. Einfach melden bei svlaw.at.
Du hast am Anfang erwähnt, sozusagen innere Ruhe eines der Ziele der inneren Reise ist, dass man in sich selbst ruht, und während rundherum das Chaos herrscht, erinnert mich sehr stark an die Stoiker, Marc Aurel und Seneca und so. Das sind halt Leute, mit denen ich mich jetzt gerade sehr stark beschäftige und die das auch schon vor vielen tausend Jahren gewusst haben. Also es ist offenbar nichts ganz Neues und das ist ja auch interessant. Bei der Ökonomie ist ja ähnlich, nicht? Also wir haben ja auch, wir beziehen uns ja auch oft auf die Austrians, die vor ein paar hundert Jahren geschrieben haben, aber natürlich, ja, die Frage, was ist ein gutes Leben oder was ist ein erfülltes Leben, wird sich nicht verändert haben seit 3000 Jahren. Wir entdecken es nur jetzt wieder, weil, und da komme ich jetzt vielleicht zu Bitcoin oder zu Leuten, die vielleicht das Materielle generell ein bisschen für sich gelöst haben, also vielleicht reicheren Menschen, da merkt man das dann eher, dass die dann anfangen, sich dann doch die Frage zu stellen, ja, was ist denn eigentlich der Sinn des Lebens? Weil in der Fiat-Welt, in der wir immer nur den höheren Preisen hinterherrennen müssen und quasi diesen Konsumismus auch, da kommen wir ja nie zu der Frage. Da komme ich ja nie zu der Frage, ja, was ist denn eigentlich jetzt das Sinn, warum bin ich eigentlich da oder was will ich eigentlich machen, sondern da geht es dann immer nur darum, naja, wann kriege ich die nächste Beförderung, wann kommt das nächste Gehaltserhöhung, ne? Wann kommt der nächste Urlaub, wo ich das Geld wieder ausgeben kann. Also da gibt es, Hamsterrad ist vielleicht den Ausdruck. Also Leute müssen erstmal raus aus dem Hamsterrad, bevor sie überhaupt in den Spiegel sehen können und sich selbst entdecken, sag ich mal.
Ja. Ich sehe es ganzheitlich, ich sehe es als Reise. Ne? Wir Menschen werden geboren und sind dann sehr abhängig, bedürftig von unseren Eltern. So ein, zwei Jahre und irgendwann kommen wir dann so, bilden wir, ne, unser eigenes Ich und rebellieren gegen die Eltern. Ne? Du bist Familienvater, du weißt, was ich meine von den Kleinen, ne? Die haben ihren eigenen Kopf.
Tägliche
Occurrence, ja. Genau, und dann kommt irgendwann, dass wir Regeln und Gesetze haben, Strukturen haben, Ordnung, Recht und dann irgendwann kommt der Individualismus, der Materialismus, dass wir für Wohlstand sorgen, für, ich sag mal, für Wachstum, für Anerkennung, wir wollen was erreichen, also der Kapitalismus wurzelt da. Und dann haben wir das irgendwann, dieses Bedürfnis, und denken so, okay, was kommt next? Und dann entwickeln wir uns weiter und dann kommt ein Miteinander. Dann geht es darum, dass wir fühlen, dass wir alle Menschen mit einbeziehen. Und dann entwickeln wir uns wieder weiter, dass wir das Leben immer ganzheitlicher, integraler sehen. Dass es weder die einen sind gut oder schlecht, sondern dass es einfach Teil einer evolutionären Reise ist, auf der wir uns befinden. Und irgendwann an dem Punkt, wo materielle Bedürfnisse gestillt sind, wo Menschen um uns herum sind, die uns lieben, fragen wir uns irgendwann aus uns heraus, kommt diese Frage automatisch hoch, und was jetzt? Und was jetzt? Und dann kommt die Frage, ja, was ist denn mein Sinn? Was ist meine Lebensaufgabe? Und je mehr wir uns dieser Lebensaufgabe stellen, umso mehr richten wir den Blick dann nach innen. Weil den Sinn des Lebens finden wir nicht im Außen, sondern den finden wir in uns und wir können aus uns heraus leben und dann im Außen etwas erschaffen, bewirken und davon dann anderen Menschen profitieren lassen. Ja.
Wie mache ich das in der Praxis? Mhm. Also, weil das klingt so schön, ne? Mhm. Wir finden uns dann innerlich und dann strahlen wir da raus und dann ist alles gut und wir tanzen durchs Teletubbyland, ja. Aber was bedeutet das im Alltag? Ja. Oder ist das kann ich das üben? Kann ich das lernen?
Das ist tatsächlich, es ist eine Reise und es ist ein Training. Also wenn ich zurückgucke, vor 13,5 Jahren, ich war 20, ich war super unglücklich mit meinem Leben, ich habe mich sehr klein gefühlt, habe es ja auch in der letzten Podcast-Folge schon mal erzählt, will ich jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen, also war sehr unglücklich mit mir und habe dann irgendwann eine Frau kennengelernt, einen Coach, und die hat mich gefragt, Johannes, möchtest du mit mir zusammenarbeiten? Und da habe ich dann, und das ist der erste Step, auf den ich hinaus möchte, eine Entscheidung getroffen, denn erstmal müssen wir für uns entscheiden, hey, ich möchte diese Reise gehen, weil das bedeutet auch, das hört sich jetzt so leicht an, ja, ich entscheide mich dazu, nach innen zu gucken, aber es bedeutet gleichzeitig, dass wir uns mit Dingen konfrontieren in uns, vor denen wir Angst haben, vor denen wir vielleicht seit 10, 20, 30 Jahren Angst haben, vielleicht aus unserer Kindheit heraus, und wir sie deshalb noch nicht leben, weil wir Angst vor diesen Teilen haben. Das heißt, es braucht diese innere Bereitschaft, dieses innere Commitment und Verantwortung, hey, ich gucke nach innen und entscheide mich dazu, mich meiner Angst zu stellen. Denn der Weg aus der Angst führt immer nur durch die Angst hindurch. Und das ist so erstmal die erste Grundhaltung, die es braucht, um diese Reise zu gehen. Weil wenn wir diese Haltung nicht haben, dann sind wir nicht bereit, nach innen zu gucken, und wir laufen immer weg. Und was passiert? Wir Menschen lenken uns ab. Wir lenken uns ab mit Social Media, mit Essen, mit Substanzen, mit allen möglichen Dingen. Ich glaube, wir alle haben Dinge im Kopf, womit wir uns ablenken können. Und da ist es dann die Verantwortung von jedem Einzelnen, zu sagen, okay, ich gucke nach innen. Der zweite Step kann dann sein, oder der zweite Step ist, und da gibt es mehrere Möglichkeiten, ist zu erkennen, welche Muster habe ich. Also in welchen Lebensbereichen, merke ich, laufe ich gefühlt immer wieder vor die gleiche Wand. Das könnte in der Beziehung sein, dass ich immer wieder Partnerinnen, Partner an meiner Seite habe, wo ich merke, so, boah, das zieht mir Energie, das ist schwer, das ist anstrengend, das gibt Konflikte, andauernd. Also ich habe immer wieder Muster da drin. Oder ich bin permanent am Arbeiten, die ganze Zeit und mache mehr Geld, aber irgendwie fühle ich mich innerlich immer noch nicht glücklich, auch wenn ich die nächste Million habe. Oder mit dem Körper. Also das heißt, wir erkennen, irgendwo in meinem Leben fließt es nicht. Irgendwo ist es schwer. Und da hinzugucken, weil es gibt ja einen Grund, warum es schwer ist. Und das ist der zweite Punkt, dass wir erstmal erkennen, neben erstens die Haltung, ich entscheide mich dazu, und zweitens, ich erkenne die Muster in meinem Leben, wo die Energie noch nicht fließt. Und dann gibt es eben zig Möglichkeiten, da durchzugehen. Das, was ich eben mache, ich begleite Menschen, das heißt, ne, so wie uns beiden, ich sage jetzt nicht inhaltlich, aber wir sprechen, du erzählst mir Dinge und ich spiegel dir zum Beispiel Dinge oder gebe dir eine neue Perspektive drauf und auf einmal macht es bei dir Klick oder bei dir oder bei jemand anderem und macht es Klick und sagt, ah, okay, so habe ich das noch gar nicht gesehen, ach, deshalb ist das so. Und dann auf einmal arbeitet es uns und wir erkennen, ah, das hatte ich in der Kindheit schon mal. Und auf einmal kommen vielleicht Gefühle damit hoch, Gefühle, die wir vielleicht seit 10, 20, 30 Jahren nicht gefühlt haben. Und kommen in den Kontakt. Und dann wird es spannend. Das ist der dritte Step. Und da wird's, das ist der Punkt, den ich am meisten mag. Also das liebe ich einfach. Weil dann wird es spannend, weil wir instinktiv erstmal wieder weg von den Gefühlen wollen. Ne? Wir wollen diese Gefühle nicht fühlen, weil wir irgendwann als Kind gelernt haben, ah, wenn du wütend bist, wenn du traurig bist, dann gehörst du nicht dazu. Dann bist du nicht gut. Ne? Männer dürfen nicht weinen oder Frauen dürfen keine Wut verspüren und so weiter. So, und in dem Moment wird es spannend. Und dann geht es darum, dass wir uns erlauben, diese Emotion, Wut, Schuld, Scham, Ohnmacht und so weiter zu fühlen, zuzulassen. Ja, wirklich zu fühlen und uns zu erlauben, dass diese Emotion auch da sein darf. Denn jede Emotion, kurz zur Emotion zu kommen, ist dienlich. Eine Emotion ist weder gut noch schlecht. Schuld ist was unglaublich Gutes, Scham ist was unglaublich Gutes, wenn sie dienlich in unserem System ist. Jede Emotion. Und diese bejahen zu fühlen, zu akzeptieren, dass es okay ist, ich bin gerade traurig, und dann können wir sie loslassen. Ne? Wenn ich Trauer einmal fühle, dann lasse ich los und danach merke ich so, ah, okay, jetzt ist gerade es auf einmal leicht. Irgendwie fühlt sich das leicht an. Und so mache ich das immer weiter mit all meinen Emotionen, mit den Themen und ich nach und nach ein Themengebiet in meinem Leben gucke ich mir an, ich erkenne die Muster, ich spüre, was wollte ich vielleicht nicht fühlen, welche Emotionen lehne ich ab, diese fühle ich, danach wird es leichter. Und das ist wie Training, ne, im Fitnessstudio oder ich mache Kickboxen, du trainierst und du trainierst und trainierst.
Ja. Also du kannst besser darin werden, solche Muster zu erkennen und auch dann damit umzugehen für dich selber, aber nur wenn du selbst das Bewusstsein hast, dass da überhaupt etwas ist.
Genau.
Weil als du hast vorher gesagt, damit man etwas überwinden kann, muss man es erstmal zulassen, darauf zugehen und so weiter. Nicht? Also da fällt mir sofort ein, naja, einem Kind sagt man, wenn er, du kannst ruhig ins Wasser springen. Ne? Überhaupt dieser Begriff, ne? Du musst erstmal ins kalte Wasser springen. Aber als 40-jähriger gestandener Mann, ja.
Erfolgreicher Podcaster.
Erfolgreicher Podcaster, da hast du halt dann nicht mehr diese, erstens sagt es dir keiner, ja. Und zweitens diese relativ simplen Muster aus der Kindheit, die immer noch funktionieren, die lehnst du ab, weil sie Dings. Und da kommen wir jetzt zu der Frage, dein Ego spielt eine große Rolle. Das ist vorher auch genannt, nicht? Social Media kann ja wunderbar ablenken. Ne? Bekommst du hier Likes und da Zuschriften und dann wird das Ego bedient und du fühlst dich wichtig und so, weil wir sind ja alle wichtig, aber gleichzeitig, wir sind ja alle einzigartig, aber 9 Milliarden einzigartig. Ist ja auch, stimmt ja auch, rein technisch gesehen sind wir einzigartig, aber es wird halt quasi. Huxley hat das ja auch beschrieben in seinem Brave New World, dass wir quasi auch die Medien genau auf uns zugeschnitten werden und wir leben nicht in der Bitcoin-Bubble, sondern du lebst in der Johannes-Bubble, ich lebe in der Nico-Bubble. Wie kann man das erkennen? Oder weil Bitcoin ist ja auch ein Ego-Killer. Ja? Sagt er, das sieht man immer wieder. Also man sieht ja, dass Leute mit großem Ego an Bitcoin scheitern. Man sieht, dass Leute mit Bitcoin oder mit einer Bedeutung bei Bitcoin Ego aufblasen und dann scheitern. Ja? Und da sind wir, glaube ich, dann wieder bei diesem ja, aber du es ist da, aber Bitcoin ist vielleicht das eine Ding, das du am allerwenigsten verändern kannst. Also du kannst theoretisch, wenn du willst, wenn du wirklich willst, kannst du aufsteigen bis zum Notenbankpräsidenten der USA und dann kannst du an der Geldpolitik rumschrauben. Mhm. Aber an Bitcoin kannst du niemals rumschrauben. Das heißt, dein Ego, das die Kontrolle möchte über dieses Ding oder den Einfluss auf das dieses Ding, wird nie befriedigt werden. Mhm. Das heißt, entweder du akzeptierst das, was positiv ist, oder du gehst daran zugrunde. Deswegen ist Bitcoin dieser große Ego-Killer. Aber was ist denn dieses Ego eigentlich? Mhm.
Mhm. Gute Frage. Also unser Ego ist ein Teil, was sich in uns Menschen entwickelt. Also das unterscheidet auch den Menschen vom Tier zum Beispiel. Der Mensch hat ein Ich-Bewusstsein. Und dieses Ich-Bewusstsein ist erstmal auch gar nicht verkehrt. Das ist wichtig, dass wir in dieser Welt auch zurechtkommen. Also das Ego ist per se nicht gut oder schlecht. Wichtig ist, dass wir uns bewusst sind, wann handle ich aus meinem Ego. Also dass ich mir bewusst bin, bin ich gerade mit meinem Ego identifiziert oder nicht. Beispiel, ich habe ein Auto, aber ich bin nicht das Auto. So nach dem Motto, ich besitze ein Auto, okay, aber ich bin nicht das Auto. Wenn jetzt jemand gegen dieses Auto etwas sagt und ich identifiziere mich mit diesem Auto, dann ist es quasi so, dann fühlt es sich für mich dann an, wenn ich mit meinem Auto identifiziert bin, dass ich persönlich angegriffen werde. Aber dabei wird ja nur über ein materieller Gegenstand etwas gesagt. Aber wenn ich identifiziert damit bin, dann ist es so, dass als gegen mich gehen würde, wie ein Angriff. Und das Ego, ich sagte es eben schon, hat dann diese Mechanismen, ich kämpfe zurück, ich fliehe davor oder ich stelle mich tot. Das heißt, das Ego an sich, wie gesagt, ist nicht schlimm, nur wir dürfen uns bewusst sein, wann wir uns mit jemandem oder etwas identifizieren. Also wenn ich zum Beispiel, das kann auch im Bitcoin-Space sein, wenn ich mich zum Beispiel mit Bitcoin identifiziere, Bitcoin is everything und Bitcoin fixes the world und vielleicht mag das sein, vielleicht auch nicht, I don't know. Aber wenn wir uns damit identifizieren, dann sind wir auch wieder, und dann sagt jemand was gegen Bitcoin und sofort ist es wie ein persönlicher Angriff gegen mich. Ja? Und der Weg, was ich eben sagte, diese innere Reise, dazu braucht es eben dieses Bewusstsein und diese Schaulogik, so heißt es, dass wir uns bewusst sind, okay, wo identifiziere ich mich denn mit etwas oder jemand? Und das Spannende ist, wir merken das nicht, weil wir glauben, okay, das ist ja normal. Das ist, so kenne ich das ja nicht anders aus meiner Kindheit. Also wir sind so groß geworden. Und wenn wir das dann nicht hinterfragen oder von außen gespiegelt bekommen, dann leben wir unser ganzes Leben lang in diesem Bewusstsein, ich bin mein Auto oder ich bin Bitcoin oder ich bin diese Partnerschaft.
Mein Fußballclub.
Oder der Fußballclub und so weiter. Und die Kunst besteht eben darin, das sagte ich eben, diese Mustererkennung, okay, wo identifiziere ich mich mit etwas oder jemanden? Und diese Identifizierung zu lösen, denn, und das ist der spannende Punkt, ja, warum lassen wir denn nicht sofort los? Ist doch einfach, okay, erkenne ich jetzt, kognitiv, ja. Aber mit dieser Identifizierung sind auch gewisse Emotionen verbunden, weil diese Identifizierung gibt mir ja etwas. Die gibt mir vielleicht ein Gefühl von Macht. Ich habe bleiben wir beim Autobeispiel, das ist für alle gut greifbar. Ich identifiziere mich mit meinem Porsche, den ich vor der Tür habe, weil diese Identifizierung, Leute sehen den Porsche, ich kann ihn in Social Media zeigen, dann kriege ich Anerkennung, ne? Oder das Gefühl von Macht und so weiter und so weiter. Weil diese Identifizierung einfach loszulassen, ohne die Emotion dahinter zu spüren, geht nicht, weil wir fallen immer wieder in diese gleiche Falle hinein. Das, was ich eben sagte, wir laufen immer wieder vor die gleiche Mauer. Obwohl wir das eigentlich wissen, dass uns gewisse Beziehungen zu Männern oder Frauen als Beispiel nicht gut tun. Aber irgendwie geraten wir immer wieder in solche Situationen hinein. Und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wie gesagt, das Ego ist weder gut noch schlecht. Es ist wichtig, das Teil unseres Menschseins, unserer irdischen Erfahrung. Ist es aber wichtig, dass wir achtsam sind, wo identifiziere ich mich damit? Und in den meisten Fällen, wenn ich mit Menschen arbeite, dass es noch Identifizierung zwischen mit unseren Eltern gibt. Ja, gerade aus unserer Kindheit eben sehr geprägt, ja, wir alle. Durfte ich auch selber viel bei mir und meiner Familie lernen, wo identifiziere ich mich mit Mustern, wo Papa gesagt hat, dieses Verhaltensweise ist gut und dann habe ich als kleiner Junge das nachgemacht und mich damit identifiziert, obwohl sie gar nicht dienlich für mein Leben ist.
Kannst du ein paar Beispiele dafür nennen, wo uns so das Ego auftaucht und uns vielleicht im Weg steht, im Alltag, in Beziehungen, ja, in der Arbeit?
Auf jeden Fall, ja. Zum Beispiel, ich bringe kurz ein Beispiel von mir, weil ich es sehr präsent habe. Ich habe mit 9 Jahren von meinem Vater, der Arzt ist, die Diagnose ADHS bekommen. Ja, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Und auch mit 9 Jahren Ritalin genommen. Und ich habe damals, er ist Arzt, er ist ne, Vertrauensperson, Vater und ich bin 9 und habe das geglaubt. Ich habe mich also mit dieser Diagnose identifiziert. Und damals dann ne, auch viel mitbekommen, wer geht zum Arzt, meistens Leute, denen es nicht gut geht, die krank sind. Und da habe ich gedacht, okay, wenn du ADHS hast, bist du unheilbar krank. Und mit diesem Glauben, ich habe mich weiter identifiziert, ging es mir immer schlechter. Ich habe die Tabletten genommen, Emotionen wurden runtergedrückt und habe dann mit 20 geglaubt, okay, ich enttäusche die Familie, ich komme aus einem Ärztehaushalt, ich enttäusche die Familie, ich bin wertlos, mein Leben, meine Existenz macht keinen Sinn. Und das war so der dunkelste Punkt in meinem Leben. Und da habe ich mich mit etwas identifiziert, als Beispiel. Manche identifizieren sich mit ihrem Partner, mit ihrer Partnerin, dass sie zum Beispiel, dass sie nur dann wertvoll sind oder gut sind, wenn sie in einer Partnerschaft sind. Das heißt, es gibt Menschen, die beenden eine Partnerschaft und 2 Tage später ist schon der nächste Partner, Partnerin in ihrem Leben, weil sie es vielleicht auch nicht aushalten, alleine zu sein. Und oder mit Geld, ne? Dass Menschen ganz viel Geld haben und sie sich mit dem Geld identifizieren und sich nur dann wertvoll fühlen, wenn sie Summe X auf dem Konto haben und es größer wird. Das Problem ist, wenn die Summe mal kleiner wird und sie sich mit dem Geld identifizieren, sinkt dann auch ihr eigener Wert oder ihre Anerkennung und ist quasi abhängig von etwas im Außen. Und dann kommen wir nochmal zurück zum Eingang unseres Gesprächs, äußere versus innere Freiheit,
ja.
Dass Geld uns, wenn wir frei sind, unglaublich viel äußere Freiheit bringen kann. Wenn wir innerlich aber noch gefangen sind, dann können wir so viel Geld, wie wir wollen, auf unserem Konto haben. Wenn ich innerlich noch nicht frei bin, dann habe ich immer irgendwie eine Angst, nicht genug zu haben oder Geld zu verlieren oder abhängig von diesem Geld zu sein.
Nicht genug Anerkennung auch nicht zu bekommen.
Für
meinen Privatjet und meinen Ferrari.
Whatever, ja. Genau. Das heißt, äußere Freiheit ist geil, feiere ich auch, genieße ich auch. Und aus meiner Sicht und aus eigener Erfahrung, weil ich diese Reise sehr intensiv gegangen bin und auch weiter gehe, steht die innere Freiheit aber dem zugrunde. Wenn ich innerlich frei bin, dann kann ich auch Dinge tun, die ich gerne möchte, die meinem Herzen entspringen, meinem Lebensweg folgen. Und wenn wir unserem, also Erfolg folgt, wenn wir unserem Herzen folgen. Wenn ich also im Kontakt bin mit meinem Herzen und ich folge so diesen Impulsen meines Herzens, dann folgt auch Erfolg im Außen. Dann merken Menschen, wow, der strahlt richtig, der hat Spaß dabei, der geht auf und dann kommen Menschen auf uns zu, wollen mit uns arbeiten, engagieren uns, es entstehen Opportunities und so weiter. Und dann entsteht äußerer Erfolg. Aber dieser äußere Erfolg wurzelt mehr und mehr aus einer inneren Freiheit. Und das ist so diese Parallele zu sehen. Also äußerer Erfolg ohne innere Freiheit ist, ich will nicht sagen wertlos, aber es fühlt sich unerfüllt einfach an. Ja.
Ich glaube, wir kennen aus der Klatschpresse und aus den Schicksalen der Prominenten, kennen wir, glaube ich, wenn wir drüber nachdenken, viele traurige Schicksale von Menschen, die äußeren Erfolg hatten, aber eigentlich daran zugrunde gegangen sind.
Ja.
Wir kennen, die Nicole hat bei ihrem Interview beim Bitcoin Hotel gesprochen über ihren eigenen Weg und sie hat ein Beispiel gebracht von, ich glaube, es war ein Lottospieler, der irgendwie 1 Million im Lotto gewonnen hat und dann hat er sich endlich seinen Traum erfüllt und beruflich das gemacht, was er immer schon machen wollte, nur um nachher draufzukommen, das hätte er immer machen können. Die Million hat er nicht gebraucht.
Ja.
Und ich habe den Eindruck, dass Bitcoin bei vielen Leuten diese Rolle spielt, dass sie quasi ihnen das Gefühl der äußeren Freiheit gibt, aufgrund einer Annahme eines besseren Geldes, das seinen Wert hält und auf das du dich verlassen kannst quasi. Mhm. Die in der Praxis eh noch nicht so da ist, weil die meisten können sich jetzt noch keine Lambos kaufen, das ist auch gut so.
Mhm.
Ja? Aber das Gefühl reicht oft.
Es geht im Endeffekt immer ums Gefühl. Das, was wir eigentlich uns wünschen, wenn es darum geht, ich will ganz viel Geld verdienen oder Bitcoin oder eine Partnerin, im Endeffekt geht es uns immer um das Gefühl dahinter. Ich bringe ein Beispiel. Mann geht ins Fitnessstudio und sieht auf einmal einen anderen Mann, super durchtrainiert, Sixpack, hat eine wundervolle Frau an seiner Seite. Und dann denkt irgendwann dieser Mann, okay, ich müsste auch dieses Sixpack haben, um diese wundervolle Frau an meine Seite zu bekommen, um dieses Gefühl zu empfinden, wie es ist, in der Nähe und Geborgenheit zu sein. Aber er sieht nur das Sixpack, anstatt zu realisieren, okay, es geht, was Frauen eigentlich an Männern attraktiv finden, also aus meiner Sicht, ist andere Dinge. Klar, der Körper soll, ich sag mal, ein guter Körper sein, aber vielleicht auch definiert. Aber es geht um andere Dinge, um Werte, um Verlässlichkeit, um Klarheit, um Verantwortung.
Und Selbstvertrauen.
Selbstvertrauen, viele diese Dinge. Aber im Endeffekt, wir wollen immer nur das Gefühl dahinter, aber wir realisieren das erst, wenn wir das erreicht haben. Das heißt, wir haben alle unsere Träume, unsere Sehnsüchte, erreichen diese dann und realisieren dann, ah, okay, es ging eigentlich um was ganz anderes. Das heißt, wir müssen nicht jeden Kampf kämpfen oder alle Dinge realisieren oder Visionen, die da kommen, sondern erstmal zu gucken, worum geht es mir eigentlich? Und das kann man schon in Coaching machen. Ich habe zum Beispiel, er hat mich mal 10 Tage in so ein Dunkelretreat reingesetzt, hatte ich eben im Vorgespräch erzählt. 10 Tage Dunkelheit, 7 Tage gefastet, keine sozialen Kontakte, purer dunkler Raum, wo eben nichts im Außen war. Und ich habe mich aber in dieser Zeit mit Schwankungen am Anfang, aber am Ende unglaublich gut gefühlt, unglaublich erfüllt gefühlt und habe realisiert, also das war nochmal sehr, sehr klar vor Augen, es geht in erster Linie nicht um das, was im Außen ist, sondern dieses Gefühl im Innen. Und da habe ich gemerkt, so, wow, okay, das ist Freiheit, weil ich frei bin über meine emotionalen State und nicht abhängig bin oder immer weniger. Ich bin auch noch nicht komplett frei von allem, aber es ist eine Reise. In dem Moment habe ich mich einfach unglaublich gut und frei gefühlt. Und dieses Gefühl, das ist so auch die Botschaft, die ich so rausbringen möchte, dass auch im Bitcoin-Space, deswegen arbeiten wir zusammen, deswegen finde ich auch den Bitcoin-Space sehr, sehr faszinierend, Menschen dabei zu inspirieren, Bitcoin quasi als Zugang zur Reise zu sich selbst zu sehen, aber nicht als Endstation.
Ich glaube, dass viele das tun. Dass sie es nicht in Worte fassen können, was da eigentlich passiert.
Ja.
Also, dass du quasi, du löst für dich diese Frage der äußeren Freiheit, vor allem im materiellen Bereich. Und wenn es nur das ist, dass du aufhörst, materiell zu denken, weil du ja sowieso deine Satz decken willst und erstmal abwartest. Der beste Teil ist dann, dann kommst du drauf, ja, du hast das Zeug, das du dir eigentlich kaufen wolltest, nie gebraucht, also Konsumismus. Ja. Und wenn du dann aber lang genug Geld sparst, kommst du drauf, ja, das Geld brauchst du auch nicht.
Ja.
Das ist überhaupt die Ironie der Geschichte. Ja. Aber es gibt dir natürlich eine gewisse Sicherheit. Das heißt, du hast dann quasi das, was so als Damoklesschwert über uns hängt, irgendwo für dich zumindest jetzt mal im Ansatz gelöst. Und dann kommt die Phase, ja, aber was mache ich denn jetzt? Mhm. Ja, und dann vielleicht suchst du einen neuen Job, gehst raus aus deinem alten Leben, bist in ein neues Leben hinein. Viele gehen dann direkt in Bitcoin, also deswegen fließt wahnsinnige Energie direkt in Bitcoin hinein, aber theoretisch könnte diese Energie auch, so wie du zum Beispiel machst, durchaus auch Bitcoin nur als einen Kontaktpunkt nehmen, aber nicht unbedingt als Gesamtinhalt, ja?
Ja, also ich bringe die Metapher gerne, stell dir einen Berg vor und auf dem Gipfel ist quasi der Seelenfrieden, also unser innerer Friede. Und wir Menschen kommen in den also machen uns erstmal gar nicht auf die Reise auf den Berg nach oben, weil es ist ja anstrengend und beschwerlich und Höhenmeter. Und Menschen kommen auf unterschiedlichen Dingen, machen sich auf diese Reise. Der eine, also bei mir waren es immer die Beziehungen zu meinen Mitmenschen, wo ich gemerkt habe, irgendwas fließt da nicht und habe mich dann mit mir beschäftigt. Andere wiederum kommen über den Sport und merken so, erst war ich übergewichtig und ungesund und dann habe ich über den Sport und die Ernährung zu mir gefunden und bin die Reise gegangen. Wiederum andere zum Beispiel über Bitcoin, dass sie für sich erkannt haben, ah, okay, Geld ist mir wichtig, was passiert eigentlich in der Welt mit dem Fiat-System und entdecken Bitcoin und erkennen, oh, das sind ganz andere Werte da.
Ich muss übrigens kurz reingrätschen. Ich glaube, dass Bitcoin deswegen da so powerful ist, weil du es verstehen kannst.
Genau, weil es kognitiv verstehen kannst, aber auch weil Geld jeden Menschen beschäftigt.
Ja, aber der andere Teil in der Fiat-Welt,
ja,
da wird auch permanent über Geld geredet und über Anlagestrategien, was passiert im Makro, was passiert im Mikro, was ist mit den Notenbanken und so weiter. Aber es erzählt halt jeder irgendwas. Mhm. Ja, und am Ende des Tages, du hörst 5 verschiedenen Experten zu, denkst du bei jedem, also der hat eindeutig eine Ahnung, also das stimmt sicher. Ja, ja. Ja. Und bei Bitcoin hast du diese, du kannst es für dich selbst nicht nur verstehen, du kannst es dann auch nutzen. Das sind so diese, ja, zwei großen Dinge.
Genau, genau. Ja. Also ich finde Bitcoin großartig. Ich bin ein ganz großer Fan davon. Nur eben wichtig, uns alle nicht damit zu identifizieren, ja, sondern, ne, wir sprechen ja auch im Bitcoin-Space oder einige Menschen, ich finde es aber auch cool, die Metapher, dieses Rabbit Hole. Ne, es kann ein Einstieg sein für viele, weil, wie gesagt, Geld beschäftigt uns alle, gerade, ne, in Zeiten von Inflation. Das heißt, wir entwickeln Bewusstsein dafür. Bewusstsein, ah, okay, was ist Geld und wie wird die Macht benutzt oder auch vielleicht missbraucht. Und dann gibt es Bitcoin, ah, okay, so sind die Regeln und ich erkenne, blicke hinter einen Fonds und auf einmal macht das ja auch was mit mir. Das heißt, ich richte die Taschenlampe, die ich erst nach außen gerichtet habe, auf einmal nach hinten, auf mich. Ich erkenne was in mir. Und dann ist es aber wichtig eigentlich nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden, also jeder ist für sich selber verantwortlich, aber für mich ist es wichtig, diese Reise weiterzugehen. Also für mich ist Bitcoin für viele ein unglaubliches Einstiegstor, neben der Tatsache, dass es eine unglaublich gute Investmentsache ist und auch potenziell sehr, sehr geeignet für die Zukunft, aber es ist auch ein unglaublich schönes Tor, um sich miteinander zu verbinden. Und ich mag es sehr, im Bitcoin-Space zu sein. Und warum? Weil ich weiß, dass jemand, der sich intensiv mit Bitcoin beschäftigt hat, sich zum gewissen Teil mit sich selbst beschäftigt haben muss.
Genau.
Und das gibt mir, wenn ich dann Gespräche führe, weil ich gehe nicht mit jedem Menschen dann sofort auf eine tiefe Ebene, sondern das ergibt sich ja mit der Zeit. Aber ich weiß beim Bitcoin, okay, dieser Mensch hat sich zumindest bis zum gewissen Punkt mit sich selbst beschäftigt und sich selber hinterfragt. Und wenn man einmal damit angefangen hat, sich selber zu hinterfragen, ist die Chance sehr, sehr hoch, dass er oder sie auf einmal realisiert, okay, wie ist es denn in meiner Beziehung? Wie ist es denn um meinen Körper beschaffen? Wie ist es denn um mein allgemeines Wohl- und Glücksempfinden beschaffen?
Weil dieses Verantwortung für sich selbst übernehmen, nehmen wir das Fitnesscenter. Mhm. Ja, du bist übergewichtig, du gehst ins Fitnesscenter, egal was die Motivation ist. Vielleicht willst du die Freundin haben, die der Typ hat, den du gerade gesehen hast. Aber ultimativ ist das egal, das wird dir auf dem Weg klar.
Ja.
Auf dem Weg wird dir klar, du hast gerade Verantwortung über deinen Körper übernommen und es funktioniert.
Die Inflation ist aus dem Nichts gekommen. Einfach so. Das behauptet niemand geringerer als die EZB-Chefin Christine Lagarde. Aber es stimmt nicht. Scharfe Beobachter wie Ronald Stöferle und Mark Walleck von Incrementum warnen schon lange vor der Teuerung. Und jetzt ist sie da. Jetzt ist sie ein echtes Problem. Die beiden Partner bei Incrementum in Liechtenstein verwalten Investmentfonds, die Investoren auch dabei helfen sollen, sich vor der Inflation und ihren Folgen zu schützen. Dafür haben sie unterschiedliche Strategien. Unter anderem kombinieren sie auch Gold und Bitcoin. Incrementum gibt auch den legendären In Gold We Trust Report heraus, den jährlichen Goldreport, wo ich auch seit Jahren mitschreibe. Und Incrementum publiziert regelmäßig auch Research zu Bitcoin. Wer mehr wissen will, geht auf incrementum.li.
Bitcoin selbst und sicher zu verwahren ist einer der wichtigsten Schritte auf dieser Reise. Und der beste Begleiter hierfür ist die Bitbox O2 Hardware Wallet. Entwickelt von einem Team von echten Cypherpunks, hergestellt in der Schweiz und vollständig Open Source. So stelle ich mir eine Hardware Wallet vor. Und vergessen wir nicht, Bitcoin ist eine Revolution, solange ich meine eigenen Schlüssel halte. Not your keys, not your coins. Der Spruch, der kommt wirklich nicht ohne Grund. 5% Rabatt gibt es mit dem Code Was Bitcoin bringt. Gleich reinschauen bei der Bitbox O2 Hardware Wallet unter bitbox.swiss/wasbitcoinbringt. Und das ist so eine riesen Hürde, die man überspringen kann. Und dasselbe gilt bei Gelddingen, nicht? Wenn du Verantwortung über dein eigenes Vermögen übernimmst und plötzlich funktioniert das. Und du nimmst es sogar bei Bitcoin, du nimmst es sogar raus aus dem gesamten Bankensektor, nimmst es raus aus allem. Du stellst dich gegen die gesamte Finanzwelt, wie wir sie heute kennen, und stellst fest, fuck, das funktioniert ja. Ist natürlich. Und dann verstehe ich aber auch, dass man dann eine Phase hat, wo man durchdreht und glaubt, alles verstanden zu haben, alles unter Kontrolle zu haben und den Leuten erklären zu können, wie sie sich ernähren sollen. Das geht dann wieder weg, ja. Aber und ich glaube, dass das und ich. Das ist derselbe Grund, warum ich so gerne im Bitcoin-Space bin, weil da so viel verantwortungsbewusste Leute, literally verantwortungsbewusste Leute zusammenkommen. Aber die große Masse hat ja weder die externe noch die interne Freiheit. Nicht die große Masse, ich sehe das auf YouTube, nicht? Wenn ich auf YouTube irgendwie das Maul aufreiße und entweder den Leuten verspreche, sie werden morgen reich, oder den Leuten verspreche, morgen geht die Welt unter, also immer FOMO, Panik in Abwechslung, dann kommen sie zu Hunderttausenden, ja? Mhm. Während wenn du sagst, naja, ist alles nicht so einfach und ist ein bisschen Dings und nicht nur dem Mainstream hinterherrennen, auch das ist natürlich, aber trotzdem eine gewisse Gelassenheit. Das interessiert auch viele Leute und das sind vielleicht die richtigen Leute, die das interessiert, aber es sind natürlich nicht so viele. Ja. Die Masse will. Was will die Masse? Was will die Masse?
Die Masse ist sich häufig gar nicht bewusst, was sie will. Und die Masse folgt inneren unbewussten Mechanismen, die sie gelernt haben, meistens in der Kindheit, die Gesellschaft kommuniziert über Medien, Schule und so weiter. Das heißt, der Großteil der Bevölkerung ist sich ihrer selbst noch gar nicht so bewusst und folgt, eingangs schon gesagt, diesen Reizreaktionen. Irgendwas passiert im Außen, ich muss auf irgendwas reagieren. Dieses Fight, Flight or Freeze. Ich bin immer in so einem Aktion-Reaktion-Mechanismus.
Weil es ist ja, entschuldige, dass ich unterbreche, aber es ist ja an sich komplett irrelevant, also am Stammtisch sich aufzuregen über die Dinge, die in der Politik passieren und sich mit seinen besten Freunden zu streiten, ist halt reine Energieverschwendung, oder?
Also ich verurteile das mittlerweile gar nicht mehr, aber, nein, nein. Ja, aber außenstehend betrachtet ist, es gibt es Dinge, die wir tun können, die uns mehr Energie geben, als uns Energie, also im Endeffekt geht es in dem Fall tatsächlich um Macht und Energie, weil wenn ich über andere rede oder andere schlecht rede, dann gebe ich diesen Menschen, Institutionen, Fiat-System, whatever, ist egal, oder Frauen, Männer, egal, gebe ich ihnen Macht ab. Ja? Also ich gebe in dem Moment, wenn ich dahin gebe, ich gebe ihnen Macht, ich gebe ihnen meine Aufmerksamkeit. Anstatt die Macht, mich selbst zu ermächtigen, und das tut Bitcoin, Menschen, die sich mit Bitcoin beschäftigen, ermächtigen sich selbst, weil sie auf einmal merken, so, ah, okay, das, ich verstehe Bitcoin, es gibt mir Macht in dem System, aber gleichzeitig, worum es eigentlich geht, ist diese Ermächtigung für mich selbst. Und dieses Gefühl von Selbstermächtigung fühlt sich unglaublich gut an, weil wir Menschen allesamt unendlich große, machtvolle Wesen sind. Und danach streben wir unbewusst. Das ist in uns drin. Wir wollen machtvoll sein und diese Macht dann auch weise nutzen. Und darum geht es. Das heißt, zu gucken, wenn ich mit meinen Freunden rede oder wenn wir im Coaching rede, das heißt, den Fokus darauf zu regen, wie kann ich mich selber ermächtigen und immer mehr den Fokus von den Dingen abzuziehen, die ich eh nicht beeinflussen kann. Mhm. Da gebe ich doch anderen nur Macht. Und stattdessen die Macht mit zurückzuholen, mich selber zu ermächtigen und mit meiner Macht Gutes zu tun, zu dienen, zu inspirieren, so wie wir jetzt sprechen. Ich liebe das, ich finde das total schön, dass wir hier die Möglichkeit haben,
ich auch.
Menschen zu inspirieren und damit die Möglichkeit geben, sich selber zu ermächtigen.
Glaubst du, dass wir, da kommen wir jetzt tatsächlich eigentlich zu dem Punkt, den ich heute gar nicht besprechen wollte, nämlich die großen systemischen Fragen, aber es ist schon interessant. Du hattest in der Sowjetunion wirklich das Symptom, gerade am Ende der Sowjetunion, dass du viele Menschen hattest, die komplett desillusioniert, also die hatten keine Träume mehr, keine Vorstellung von der Zukunft, keine Hoffnungen, die sind in einem lethargischen Zustand gewesen. Da gibt es einen Film von Adam Curtis von der BBC, faszinierend, ja. Und gleichzeitig hattest du, habe ich gerade so eine Phase, wo beschäftige ich mich quasi mit den frühen amerikanischen Kapitalisten, ja, die waren alles Selbstermächtiger. Mhm. Ja? Die sind hingegangen und haben gesagt, na, das machen wir jetzt. Wir machen hier Railroad, hier Öl, hier das, dies, das, ja. Ähnlich auch wie das die Tech-Leute heutzutage sind. Ja? Und Peter Kotosek, mit dem ich gerade diese Serie auf der Burg gemacht habe, der hat sich selbst einen Serien-Selbstermächtiger genannt. Mhm. Der hat sich auch einfach hingestellt und gesagt, das machen wir jetzt, ja. Mhm. Und glaubst du, dass uns das einfach auch wahnsinnig fehlt in der heutigen Welt? Weil der sogenannte Kapitalismus, wie wir ihn heute sehen, hat nichts zu tun mit der Selbstermächtigung, die vor 150 Jahren in Amerika stattgefunden hat. Heutzutage brauchst du ja für alles eine Erlaubnis und dann zahlst du Steuern und dann bist du pleite. Also sich selbst zu ermächtigen ist ja in unserer heutigen Welt nicht einfach.
Das ist wahr. Und es fängt immer in uns an. Also dass wir, jeder für uns, auch wenn wir im Außen eingeschränkter sind oder werden, uns gar nicht davon so sehr drauf zu beziehen, sondern erstmal in uns einzufangen. Weil sonst geben wir wieder Energie nach außen ab, oh, die böse Regierung, Finanzsystem, whatever. Sondern zu gucken, okay, wie kann ich mich selber ermächtigen, wie kann ich mich selber befreien, mutig zu sein, nach innen zu gucken, mich mit den Teilen zu beschäftigen. Und das ist eben das Spannende, mit Anteilen in uns, die vielleicht lange schon verborgen sind, ne, 10, 20, 30 Jahre in unserem Schatten, die aber unglaublich kraftvolle Anteile sind, die wir nur nie richtig zu Gesicht bekommen haben, wo immer noch so eine Trennung in uns ist. Und diese Anteile quasi aus dem Keller unseres Unterbewusstseins nach und nach nach oben zu holen, sie anzugucken, in Beziehung zu treten, sie immer mehr zu umarmen, und dass diese Teile dann uns von innen heraus selbst ermächtigen, das hat zwei große Vorteile. Zum einen, wir ermächtigen uns selbst, wir nutzen diese Energie, diese Anteile, die verborgen sind, zum Beispiel von der Energie von Wut oder Power, Macht, die aus, ne, von innen kommt. Aber auch, wir kämpfen nicht mehr gegen diese Teile. Das heißt, die Arbeit, die ich mache, also der Hauptfokus ist Schattenarbeit, da geht es eben darum, unsere nicht gesehenen integrierten Anteile, unsere Schatten nach Hause zu holen. Zum einen Ermächtigung, aber, und das ist das so Spannende, wenn diese Teile zu Hause sind, dann gibt es auch nichts mehr, was ich kontrollieren muss und runterdrücken muss. Denn sonst bin ich immer nur damit beschäftigt, die Kellertür zu meinem Unterbewusstsein zuzuhalten und verbrauche unglaublich viel Energie in mir, dass diese Teile möglichst unten bleiben und ich versuche das Ganze, mein Leben zu kontrollieren. Aber dadurch verliere ich einerseits die Energie, die das Potenzial mitbringt, dieser Teile, und ich verliere Energie, weil ich dagegen arbeite. Das heißt, wenn wir ganz ehrliche innere Arbeit betreiben, uns ehrlich mit uns selbst beschäftigen, nach innen gucken und uns auch unserer inneren Ängste stellen, wie auch immer die beschaffen sind, ist es ein Prozess der Selbstermächtigung, weil wenn in mir nichts mehr kämpft, dann ist Friede.
Wann ist denn der Punkt erreicht? Also wann habe ich denn, ich muss mein Ego erkennen? Oder?
Es ist das Ego zu befreien, also die Identifikation mit dem Ego zu befreien. Und das ist für mich auch kein Ziel mehr im Sinne von, ich muss jetzt irgendeinen Punkt erreichen, sondern es ist, ich lebe mein Leben und irgendwann merke ich so, ah, okay, das ist ein Widerstand, da ist irgendwas schwer im Leben, in der Beziehung und so. Und dann gucke ich, ah, was hat das mit mir zu tun? Häufig ist es ja so, eher wir haben Konflikte und dann ist es meistens der oder die andere. Ne? Wir beschuldigen dann gerne, aber in dem Moment geben wir auch Macht ab. Stattdessen gucke ich, was hat das mit mir zu tun? Was ist vielleicht in mir noch nicht ermächtigt? Und hole diese Teile aus dem Keller nach oben, fühle durch, ermächtige mich und merke so, ah, okay, das war es also.
Ich habe halt den Eindruck, dass das wahnsinnig schwer fällt. Du sagst es jetzt so, ich bin in einem Konflikt drin, dann fühle ich diese Teile durch mir durch und dann löse ich diesen Konflikt auf. Aber es klingt so, also ich würde mir zum Beispiel wahnsinnig schwer tun, das ohne Anleitung zu tun. Das ist ja, also das ist so, du kannst ja nicht abhaken. So, ja, ja. Habe ich jetzt durchgefühlt, bin ich jetzt fertig.
Absolut, ja? Absolut. Also das ist ja auch der State, in wo ich jetzt gerade bin, aber ich mache das wirklich fokussiert seit jetzt über 13 Jahren und das ist das, was ich liebe und auch einfach sehr gut drin geworden bin mit der Zeit. Aber das ist etwas, was wir trainieren können. Deshalb gebe ich ja das zum Beispiel auch als meine Expertise in den Raum oder auch hier in dem Podcast, uns auf die Reise zu machen, uns mit den Themen zu beschäftigen, die richtigen Bücher dafür zu lesen oder so ein Podcast-Interview wie dieses hier jetzt gerade zu hören. Ich habe ja auch einen eigenen Podcast, der jetzt nicht längst nicht so groß ist wie deiner, aber wo ich immer wieder so Folgen rausbringe, der heißt Shadow Love, wo es eben darum geht, den Schatten zu lieben. Und das
verlinken wir natürlich alles und so.
Sehr ja. Gut. Und das ist einfach ein Prozess, ein Training. Ne? Wichtig ist, dass wir uns auf diesen Weg machen, dass wir die Entscheidung treffen und uns aber auch Menschen suchen oder Gruppen, die diese Erfahrung gemacht haben. Denn es ist immer leichter, weil das ist ja das Spannende, wenn wir wir kommen in Kontakt mit einer Emotion, wir haben Angst davor, vor der Emotion und dann wissen wir nicht, da umzugehen, wir sind unsicher. Aber wenn dann jemand im Raum ist, da reicht auch manchmal nur die Präsenz eines Menschen, ohne dass die Person was sagt, dann fühle ich, okay, ich fühle mich ermächtigt, ich stelle mich jetzt dieser Emotion und ich gehe da durch. Und auf einmal habe ich eine Erfahrung gemacht, ich habe mich selbst ermächtigt, so was du das Beispiel sagtest im Fitnessstudio, ich habe diese Referenzerfahrung, okay, dann kann ich auch noch was anderes. Und dann Step by Step by Step by Step. Immer ein Step nach dem anderen. Und am Anfang, vielleicht da noch zu, ja, es gibt Widerstand und es mag anstrengend sein, gerade am Anfang. Aber der Weg wird immer leichter. Wir werden gewandter, wir wissen irgendwann mit unseren inneren Anteilen umzugehen und irgendwann können wir das ohne fremde Hilfe einfach für uns alleine und ja, wir befreien uns jeden Tag ein kleines bisschen mehr.
Und beim Ego geht es wirklich um diese Identifikation, sagst du.
Ja.
Also dieses ich bin nicht mein Auto, ich bin nicht meine Beziehung, ich bin nicht mein Kontostand. Ja. Was bin ich dann aber? Entscheide ich das selbst oder was bin ich denn?
Das, lieber Nico, ist eine unglaublich große Frage. Die Frage aller Fragen vielleicht, wer bin ich?
Das kleine Ich bin ich, kennst du das?
Das Buch, ist das ein Buch?
Ein Buch, Kinderbuch.
Kenn ich tatsächlich nicht, ja. Aber das ist wirklich die Fragen aller Fragen. Das ist eine sehr, die psychospirituelle Reise, über die ich jetzt gerade rede, das ist, irgendwann stehen wir eben vor der Frage. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wer oder was bin ich nicht? Und dann drängt sich natürlich, wie du gerade gesagt hast, die Frage auf, ja, wenn ich das und das nicht bin, wer oder was bin ich denn dann? Und das ist eine der Kernfragen, die wir Menschen uns, je mehr wir, ich sag mal, in diesem Leben ne, irgendwann auch Geld aufgebaut haben, Beziehungen geführt haben, ne, irgendwann diese Sinnfrage, ja, wer bin ich denn wirklich? Also wer bin ich wirklich, wirklich? Und das ist eine sehr große Frage, die, ich glaube, auch diesen Podcast jetzt in der Tiefe, also wenn ich jetzt da ganz tief reingehen würde, würde es diesen Podcast sprengen, aber das ist eben genau die richtige Frage. Wenn ich all das nicht bin, wer bin ich denn dann wirklich? Und sich diese Frage immer wieder zu stellen, ohne darauf sofort eine Antwort bekommen zu müssen.
Ist das deine innere Freiheit? Dass ich überhaupt diese Frage mir stellen kann?
Ja, das ist genau. Also, dass ich überhaupt in der Lage bin, diese Frage zu stellen, dass ich mich davon loslösen kann, mich mit den Dingen zu identifizieren, die mir auch kommuniziert wurden. Ich habe ja eben mal von meiner Geschichte erzählt, das war ja bei mir wie so ein Damoklesschwert. Ich bin identifiziert mit dieser Krankheit, dabei ist es eigentlich nur eine Diagnose. Und mein Leben ist heute schon, also ich habe schon verloren quasi.
Aber bei dir war es so, allumfassend, intensiv und punktuell und aus der Kindheit noch. Ja? Die meisten Menschen haben ja keine Zeit, sich die Frage zu stellen, wer bin ich eigentlich, und überhaupt keine Zeit, sich mit den Konflikten und mit ihrem Ego zu beschäftigen, weil sie müssen halt um 9 ins Büro gehen und da ist dann der Chef und der geht dann auf die Nerven und zu Mittag gibt es ungesundes Essen und am Abend am Abend guckst du dann auf YouTube irgendein Video an, das dich fürchterlich aufregt, weil du das irgendwie brauchst. Ja? Und da sind wir dann eigentlich bei diesen Energiefragen, die ich jetzt noch gerne klären würde. Ja. Weil ich mir natürlich auch die Frage stelle, also ich sehe mir zum Beispiel, natürlich sehe ich mir an, was machen denn die anderen? Ja? Was läuft denn gut im Medienbereich? Ja? Und ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass ich den Weg gegangen bin, des Gesprächspodcast, wo ich immer wieder mit interessanten Leuten zusammensitze. Und das, was wir jetzt gerade machen, gibt mir viel Energie. Und ich weiß auch, dass das den Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuseherinnen, dass das denen viel Energie gibt. Und das macht mich unglaublich glücklich, weil das war für mich auch eine Instinkthandlung. Mhm. Aber jetzt sehe ich auch die andere Welt, dass immer nur so, ja, hast du nicht gesehen, der Habeck hat schon wieder irgendwas gemacht und die Baerbock hat schon wieder was gemacht und die Merkel kommt vielleicht zurück und der Macron hat finsteres Spiel und der Putin drückt überhaupt auf die Atombombe und der Biden weiß nicht mehr, wie er heißt und alles ganz furchtbar. Und dann haben wir noch die Klimakatastrophe und das Wetter und dann haben wir aber noch die nächste Ebene. Es sind dann die Leute, die sich über das alles aufregen und auf Twitter zum Beispiel, ja, jetzt habe ich 2 Wochen lang Pause gemacht. Es laufen ja wahnsinnig viele nette Leute rum auf Twitter und es ist auch eine wichtige Informationsquelle immer noch, aber ich schaffe es bis heute nicht, mich nicht von dieser negativen Kultur, oder Twitter ist ja darauf ausgelegt, mein Ego zu reizen, ja. Die negative Energie mir reinzudrücken, mir rauszuziehen, es ist so unangenehm, so furchtbar. Und wenn du uns dann eine Woche lang nicht reingehst, dann stellst du fest, du hast auch nichts verpasst.
Ja, noch nicht. Also da können wir gerne dann hingucken, ne, auf unserer Reise, aber es ist ja immer mehr ein Step by Step by Step, ne, dass wir nach und nach immer mehr die Dinge loslassen, die Energie von uns ziehen und immer mehr die Dinge konsumieren, tun, die uns Energie geben. Und das ist eben wichtig, dass wir uns selber ermächtigen, uns auch frei zu entscheiden, dass wir eben gewisse Dinge eben konsumieren und andere Dinge nicht mehr, dass wir Wasser trinken anstatt andere Substanzen oder und so weiter. Also wir können das ja frei entscheiden und das ist eben so wichtig, dass wir eine gewisse Art der Selbstdisziplin trainieren, ein Maß der Verantwortung, um eben andere Dinge zu tun. Also ich habe zum Beispiel, als ich angefangen habe, die innere Reise, ich habe 50 Tagebücher geschrieben, insgesamt, ich habe mich super reflektiert. Mhm. Ich habe angefangen zu meditieren. Ich habe mir Coaches gesucht, mit denen gearbeitet, Bücher gelesen. Ich habe Seminare dazu besucht, in verschiedensten Ländern gewesen, weil ich dort einfach anderen Input bekommen habe und das eben Step by Step. Und es fängt wie alles im Leben mit dem ersten Step an und dann den nächsten und dann den nächsten und dann den nächsten. Und es wird Rückschläge geben, aber trotzdem immer wieder dieses tiefe Vertrauen in sich zu finden, diesen Mut zu finden, den Weg weiterzugehen. Denn es ist ein wundervoller Weg, ein für mich wundervoller Weg und für viele Menschen, die ich beobachte und auch mit denen ich arbeiten darf. Denn auch so ein Gespräch hier, es gibt mir unglaublich viel Energie. Und wenn das jetzt jemand hört und wenn es nur eine Person ist oder wenn es noch nicht mal eine Person ist, wir beide haben eine geile Energie und, yeah, und freuen uns darüber und sind unglaublich dankbar, dass wir uns jetzt hier begegnen. Wundervoll. Und wenn es noch eine Person ist, die den Podcast hört oder YouTube sieht, mega. Und wenn es 2 ist, mega. Und das ist so auch die Botschaft, die ich in diese Welt bringen möchte, Menschen wie mit dir und anderen einflussreichen Menschen dieses Wissen weiterzugeben, diese Erhaltung, und dass die wiederum das an andere Menschen weitergeben. Yeah. Und wie dieses Bewusstsein immer mehr in diese Welt strömt, weil das ist ja, du hast es eben gesagt, ich habe es ja nur gelernt und für mich integriert, aber es kommt ja nicht von mir, es kommt von keinem Menschen, sondern es ist ein universelles Gesetz. Aber das haben ja schon die alten Griechen damals gewusst. Nur jetzt kommt es gerade wieder mehr und mehr in die Bevölkerung rein und das sehe ich als meine Aufgabe, dieses Bewusstsein in diese Welt zu tragen, du auch, und Menschen damit zu inspirieren, dass wir uns alle auf den Weg machen. Es wird immer leichter und schöner und wir sind immer freier.
Step by step. Es kommen viele Dinge jetzt wieder hinein in die Welt, die wir früher schon gewusst haben und die uns zeitweise verloren gegangen sind, wie zum Beispiel Inflation, permanente Entwertung des Geldes, vielleicht nicht die beste Idee. Aber da sind wir noch nicht. Die meisten Ökonomen würden mir dann immer noch widersprechen. Aber da sind wir auch noch bei einem, das machen wir jetzt vielleicht als letzten Punkt. Was du hast es vorher erwähnt, und das ist ein Konzept, das zum Beispiel auch von Jeff Booth oft gehört habe, der lustigerweise seinen Fonds ja auch Ego Death Capital genannt hat. und der sagt auch immer, nein, also dieses Demonstrieren, dieses Streiten, dieses Anschreien von der Notenbank und den Politikern und so weiter, das gibt denen eigentlich Kraft. Also du gibst denen dann die Kraft, ja, Ich für mich persönlich tue mir deswegen auch immer schwieriger damit, weil ich verstanden habe, dass das so ist. Und ich zum Beispiel bekomme oft ja die Ansage, ja, dann lad doch mal hier den Notenbanker ein und streite mit dem über Bitcoin. Ich denke mir, wozu? Der hat ohnehin schon die wichtigste Stellung auf der Welt und der soll seinen Blödsinn rausblasen. Lustigerweise, wenn der dann auf Bitcoin schimpft, dann gibt es wieder Bitcoin-Kraft. Ja, also soll er ruhig. Ja, aber was mir fällt wahnsinnig schwer, ein Stück zu produzieren, das mit so einer negativen Energie aufgeladen ist. Also für mich ist mein Ziel bei meiner Arbeit ist eben nicht in diese Falle zu tappen, die Leute immer nur mit zwischen Angst und Panik und FOMO und so weiter und Heilsversprechungen, sondern einfach nur darauf achten, dass man vielleicht Infos, Anleitungen, was auch immer gibt, damit man selbst sein Leben verbessern kann, weil ich kann das nicht für jemanden tun, du kannst es nicht tun, das kann man nur selbst.
Yes, das ist ein spannendes Thema, da mag ich kurz nochmal tiefer drauf eingehen, das ist ja wie für viele eine Sucht, ne? Jemand sucht die ganze Zeit diese negativen Nachrichten oder geht in Konflikt auf Twitter oder in so Diskussionen, und das ist gar nicht so freiwillig, sondern es ist ein unbewusster Mechanismus, der eigentlich etwas sucht, also das Wort Sucht, da steckt das Wort Suche drin. Und wenn ich nach irgendwas süchtig bin, suche ich etwas. Und zwar, was suche ich? Ich suche etwas, was mir ein kurzfristig gutes Gefühl gibt, um ein Loch in mir zu schließen, wo Energie verloren geht. Um diesen kurzfristigen Kick zu haben. Mhm. Aber langfristig ist es mir nicht dienlich oder bereichert mich nicht, sondern es ist eine kurzfristige Befriedigung. Und das können wir eben in allem finden. Das heißt, immer wo wir im Leben süchtig nach sind, suchen wir eigentlich etwas und dadurch zu gucken, ah okay, wonach bin ich denn eigentlich süchtig, was suche ich und dann dieses Loch in uns zu finden, zu erkennen, Mustererkennung und dann zu sagen, okay, was suche ich denn eigentlich wirklich in mir? Es hat nichts mit dem Außen zu tun, das Außen ist lediglich eine Projektion für etwas, was in mir gesehen werden möchte. Und wenn Menschen sehr, sehr stark, und deswegen finde ich es großartig, dass du sagst, Helge, dass du genau diese Energie in den Bitcoin-Space oder nicht nur im Bitcoin-Space, sondern darüber hinaus reinbringen möchtest, weil das ist das, auch mit den Menschen, wo ich arbeiten möchte, mit Menschen, die aus einer Liebe zu mir kommen, die begeistert davon sind, die Freude dabei haben und ich möchte nicht die, also die können gerne kommen, aber die kommen tatsächlich nicht oder nicht mehr, die aus Angst kommen. Das möchte ich gar nicht. Ich möchte nicht Angst den Menschen anträgern, sondern ich möchte Menschen zeigen, was möglich ist und so wie du auch. Und das finde ich cool. Und wenn es dann nur in Anführungsstrichen 1000 sind, aber dann sind es die 1000 richtigen. Und deswegen gucke ich mir super gerne deine Folgen an, zum Bitcoin-Space und was geopolitisch passiert und nicht von anderen, die es auch in dem Space gibt, weil du eben nicht so dieses Fear und dieses Game spielst, wo ich selber keinen Bock drauf habe. Und aber das ist meine persönliche Präferenz natürlich, also deswegen freue ich mich auch, jetzt einfach in deinem Podcast zu sein. Aber vielleicht immer generell dort, wo wir merken, okay, da bin ich süchtig nach oder da gebe ich Macht ab, Energie ab, darf ich gucken, was hat das eigentlich mit mir zu tun und wo darf ich Frieden in mir finden, um mich selber zu befreien. Und wenn ich selber befreit bin, dann kann ich frei leben, dann kann ich mich entscheiden, glücklich zu sein, erfüllt zu sein.
Das ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, dann kann ich mich entscheiden, glücklich zu sein.
Ja.
Aber die meisten, also das ist kein Konzept. Ich meine, das ist ein Konzept, ja. Das am Ende des Tages ist es ein, die Dinge sind so, wie sie sind.
Ja.
Unsere Gefühle sind so, wie sie sind. Ja. Ist unsere Entscheidung, wie wir damit umgehen.
Ja.
Aber das muss man lernen.
Ja.
Und du musst und anfänglich vielleicht mit dem Job und mit dem Ego, du musst erst mal lernen zu überlegen, naja, was will ich eigentlich? Mhm. Und wenn das erreicht ist, damit auch glücklich sein. Wenn du immer nur, das ist die Sucht, da wieder, die du erwähnt hast, wenn du immer nur hinterher rennst, ich habe das, glaube ich, auf der Zitadelle auch erzählt, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat und ich meine das nicht böse, wenn ich das weitererzähle, aber ist einer zu mir, mit mir geredet, ich habe leider vergessen, wer es war, es tut mir auch leid, aber gemeint, ja, hast du, weil ich ja, ich mache auch auf Englisch, aber das ist eher ein Hobby. Mein Hauptding ist auf Deutsch, weil ich fühle mich hier auch wohler und einfach closer zur Community, eh logisch, ja. Mhm. Und er hat mich gefragt, ja, aber hast du keine Sorge vor dem Udo Jürgens Schicksal? Sage ich, was ist das Udo Jürgens Schicksal? Sagt er, naja, der war so gut, aber er hat halt auf Deutsch gesungen, deswegen war er nie auf der ganzen Welt bekannt, war er nie groß in Amerika. Sage ich, fragst du mich gerade ernsthaft, ob ich Angst davor habe, so zu enden wie Udo Jürgens? Ich sage, ja, also wenn ich mit 73 in einem weißen Bademantel auf der Bühne stehe und alle finden es cool, ja, dann glaube ich, damit kann ich leben. Ja, ob das jetzt auf Deutsch oder auf Englisch ist glaube ich, dann nicht mehr so wichtig.
Ja. Ja.
Aber es gibt auch noch ein zweites Beispiel aus der Twitter-Welt. Twitter ist auch so eine extreme Ego-Maschine. Ja. Und das ist mir immer schon aufgefallen. Also ich bin jetzt seit 2009 auf Twitter, das ist schon sehr lange. Mhm. Und ich habe immer wieder Trolle. Mhm. Ja, Trolle, ich habe immer ein gutes Gefühl dafür, wenn einer sich zum Troll entwickelt und so. Ja. Und da gibt es ein paar, die beißen sich so richtig fest. Mhm. So, für die wirst du plötzlich zu der Figur Nummer 1. Mit der beschäftigen sie sich den ganzen Tag und da kriegst du wirklich auf jeden Tweet bekommst du völlig idiotische, und viele sind echt gut und sind nur auf Krawall gebürstet und so. Aber das Lustige ist, wenn du sie blockst, verschwinden sie. Mhm. Wenn du wirklich, die Logik würde eigentlich sagen, wenn der wirklich so verbissen ist, dann meldet er sich einfach mit einem anderen Namen an und kommt wieder. Mhm. Aber selbst wenn sie nur 30 Follower haben, ihr Ego ist schon so verheiratet mit diesem einen Account, wo sie dann 30 Leute haben, die das gut finden, was sie da herumtrollen, dass sie lieber bei dem bleiben und sich ein neues Opfer suchen, statt sich einen neuen Account zu machen, um dem alten Opfer auf die Nerven zu gehen. Und das hat, ich schwöre dir, ausnahmslos funktioniert.
Ja, ja. Und es hat im Endeffekt auch gar nichts mit dir oder mit irgendjemand anderen zu tun, sondern es ist einfach nur für gewisse Menschen, die sind süchtig danach, dieses Gefühl irgendwie etwas besser zu wissen oder andere zu bashen oder so weiter zu tun. Und dann ist es eigentlich egal, ob es ein Nico Jülich oder Johannes Decker ist und so weiter. Es ist einfach nur eine Projektion in dieser dreidimensionalen Welt. Eine Sache würde ich gerne noch kurz ergänzen, und zwar, dass wenn wir diese Reise zu uns selber gehen und uns selber ermächtigen, dann werden wir auch immer kraftvoller, lichtvoller, strahlender. Und das bedeutet auch, dass wir dann aber auch, dass Leute auf uns etwas projizieren, ne? Dass wir in anderen Leuten etwas auslösen und das auch lernen zu halten. Weil wenn du sichtbar bist, wenn du kraftvoll bestrahlst, dann hat das auch immer eine Wirkung auf unser Umfeld. Und die einen finden das total schön, die lieben das, die wollen, weil sie selber in sich spüren, ich will dieses Licht in mir aktivieren, das ist Inspiration. Und für andere kann es aber sein, dass, und ich bin so ein Kandidat tatsächlich, dass in Menschen dann etwas ausgelöst wird, was ihre eigenen Schatten triggert. Und das kann sich dann für die unangenehm anfühlen. Und dann ist ein spannender Moment, wenn ich getriggert werde, wenn ich von jemandem getriggert werde, was trifft mich? Also wenn ich sage triggern, bedeutet das, es trifft mich und alles, was mich trifft, betrifft mich. Dann hat das was mit mir zu tun. Und dann habe ich die Wahl, okay, diese Person löst irgendwas in mir aus. Irgendwas macht die mit mir. Irgendwie fühle ich mich unsicher in dieser Gegenwart. Und dann habe ich die Wahl zu gucken, ah, okay, ich könnte diese Person dafür blamen und verurteilen und ihr in dem Moment Macht geben. Oder ich bin ehrlich und gucke, was hat das mit mir zu tun? Warum fühle ich mich in der Gegenwart dieser Person auf einmal unsicher? Und dann kann ich mich selber ermächtigen. Und das ist einfach ganz spannend. Wenn wir uns selber ermächtigen, dann haben wir auch einen Impact mehr und mehr auf andere Menschen. Und wir können ihnen den Raum geben, sich selber zu ermächtigen. Und so nimmt das so einen Ripple-Effekt. Und das finde ich großartig. Wenn immer mehr Menschen das Licht in sich finden, sich selber ermächtigen, das teilen, sich gegenseitig inspirieren und nicht aus einer Haltung, ich bin besser oder schlechter. Nein, wir sind alle wundervolle Menschen und wir sind alle auf unserer Reise. Und uns gegenseitig zu inspirieren, uns zu ermächtigen und unser inneres Licht, unsere Kraft, unsere Macht, unsere Stärke in uns zu finden.
Es ist kein Konkurrenzkampf.
Genau.
Und es ist gerade im Bitcoin-Space vor allem, ist das eigentlich eine Stärke immer gewesen, dass die Leute verstehen, dass es kein Konkurrenzkampf ist, sondern dass du, ironischerweise, Bitcoin ist knapp, aber alle anderen Dinge sind nicht knapp. Also Energie und Freundschaft und ultimativ auch Geld und Kapital sind in dem Sinne nicht knapp. Ja. Es ist nur eine Frage der Einstellung.
Ja, genau. Ja. Es ist immer eine Frage der Zeit. Ne? Wenn wir sagen, ich habe dafür keine Zeit, dann sagen wir eigentlich, die Sache ist mir die Zeit nicht wert. Weil wir können selber entscheiden, wofür ich meine Zeit investiere und wo ich meinen Fokus drauf hinrichte.
Ja, aber das ist auch für die meisten Menschen ein Riesenproblem.
Ja, natürlich. Aber es ist, nochmal, das ist immer wieder ein Weg. Ne? Immer wieder kleine Steps zu gehen und das zu erkennen und uns auf eine Reise zu machen. Und Ich weiß noch, wo ich damals wirklich gestartet bin, das war echt anstrengend und immer wieder Rückschläge gehabt und so weiter. Und klar, manchmal laufe ich auch von der Mauer und dann lerne ich draus und dann geht's weiter. Also immer wieder aufstehen, diesen Weg weitergehen und uns ermächtigen, aus einer Fülle heraus zu handeln, dankbar zu sein für das, was ist und weniger unzufrieden zu sein mit dem, was nicht ist oder was wir nicht haben und unseren Lebensweg gehen und uns immer freier davon zu machen, was die äußeren Umstände sind. Also es geht weniger um Ressourcen, wir hatten es eben schon mal besprochen, weniger um Ressourcen im Außen, sondern um Resourcefulness im Innen. Das englische Wort passt da sehr gut. Also diese Fülle aus uns heraus. Und diese Fülle strahlt nach außen und diese Fülle bringt noch mehr Fülle von außen in unser Leben rein. Menschen, Geld, Opportunities,
Jobs und so weiter. Wie viel von dieser, weil das mit diesem Knappheit und sich darüber definieren, was nicht ist oder was du nicht hast, ja, das wird uns ja auch irgendwo mitgegeben. Also wie stark ist das vom Elternhaus abhängig? Weil wir dürfen nicht vergessen, wir sitzen jetzt hier, wir sind die reichste Generation in den reichsten Ländern, also es fehlt uns an absolut gar nichts. Wir können natürlich herumdiskutieren und bla bla bla, aber und natürlich, jeder Mensch hat Probleme, auch die reichsten Menschen haben Probleme, darum geht es nicht. Aber wir sind uns unseres Glücks, was das betrifft, nicht bewusst. Ne? Wir jammern rum, dass wir irgendwie, der Nachbar hat ein schöneres Auto.
Tatsächlich, also ich bin unglaublich dankbar und ich weiß das sehr zu wertzuschätzen, dass wir, ne, du einen österreichischen, ich einen deutschen Pass alleine habe und dass wir in dieser Gesellschaft wohnen, also das wirklich anzuerkennen. Ich bin unglaublich dankbar dafür, weil es uns Möglichkeiten gibt, die viele Menschen überhaupt nicht auf diesem Planeten haben und das zu ehren. Und dann aber gleichzeitig diese Chance, die uns Gott gegeben wurde, zu nutzen, erfüllt zu sein, Fülle in unserem Leben zu kreieren, und auch Geld anzuziehen, Geld ist ja auch Macht und Energie, und dann aber auch diese Macht an andere weiterzugeben, Gutes zu tun, zu spenden, Menschen zu unterstützen, Projekte zu unterstützen, den Menschen, die weniger haben. Und aus dieser Fülle heraus. Und weil irgendwann auf unserer Reise, ne, wir entwickeln unser Ego, es reift und dann irgendwann erkennen wir, okay, ich bin nicht mein Ego und dann fragen wir uns die Sinnfrage und irgendwann kommen wir immer wieder an den gleichen Punkt, dass es nicht mehr um uns geht, sondern darum, wie kann ich anderen Menschen dienen? Wie kann ich andere Menschen bereichern? Wie kann ich das Leben anderer Menschen verbessern? Von Familie, von Gesellschaft, von Gemeinschaft, von Partnerschaft. Denn wir Menschen lieben es. Wir lieben es wirklich aus dem Herzen heraus. Dann bin ich total, das macht das mit mir. Wir lieben es heraus, tiefen in uns andere Menschen zu bereichern, wirklich aus Liebe heraus zu schenken, aus dem Herzen heraus, weil das fühlt sich so gut für uns selber auch an und Liebe ist das, wenn man es teilt, dass es sich vermehrt und aus einer Liebe heraus zu leben und zu dienen. Und das Schöne an der deutschen Sprache ist, in dem Wort verdienen steckt das Wort dienen drin. Mhm. Ne, wenn wir aus dem Herzen heraus anderen Menschen dienen, dann verdienen wir. Und so fließt Energie in einem Kreislauf. Wir geben, wir sind erfüllt, ne, wir sind voll, die Fülle verschenken wir, das Glas ist voll, wir verschenken uns voller Liebe und dienen und verdienen, weil Menschen mit Menschen zusammenarbeiten wollen, in der Nähe von Menschen sein wollen, die erfüllt sind. Und so entsteht ein Kreislauf. Energie fließt und wie bei einem elektrischen Stromkreis, wo Energie fließt, dass die Lampe leuchtet, wie in einem Wirtschaftssystem, wo Geld fließt, dass die Wirtschaft stabil ist und wächst. Und wie auch in einem körperlichen Kreislauf, wenn in uns Energie fließt, dann sind unsere Zellen gesund, sie strahlen und werden nicht krank. Und so ist es eben wichtig, dass Energie fließt und unsere Aufgabe, und das ist auch meine Botschaft, wirklich, sei es in 1-zu-1-Coachings mit Menschen oder auch jetzt hier in einem Podcast, das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir diese Energieknoten, diese Energieblockaden, die in unserem System sind, in unserem Unterbewusstsein sind, bewusst zu machen, anzugucken, aufzulösen. Die Energie kann wieder ein bisschen mehr fließen und dann fließt es mehr. Und dann das nächste Mal Blockade lösen, Energie kann wieder mehr fließen. Und je mehr Energie in uns fließt, je erfüllter sind wir und je mehr Fülle erschaffen wir in uns und im Außen, in unserem Partnerschaftskörper, beruflichen Leben. Und diese Fülle teilen wir dienen anderen. Andere kommen zu uns, schenken uns ihre Zeit, Geld, Nähe, Liebe, Opportunities werden erschaffen und wir haben einfach ein geiles Leben und können die Zeit, die uns Gott gegeben ist, auf diesem Planeten nutzen, unseren Lebensweg zu gehen und das Leben der Menschen um uns herum zu bereichern.
Lustig, dass Dienen auch, also dass Menschen, die anderen Menschen dienen wollen, dass das auch die besten und die erfolgreichsten Unternehmer sind, die zuerst an die anderen denken und wie sie deren Probleme lösen können. Mhm. Und ich habe ein Buch gelesen über Walmart. Walmart ist heute total böse und Dings, aber Walmart war mal revolutionär. Ich glaube, Sam Walton war, glaube ich, der Name des Gründers. Korrigiert mich, wenn ich mich irre, in den Kommentaren. Und der hat damals als Mission ausgegeben, er möchte das Leben aller Amerikaner, ja, und ich sage, die Lebenserhaltungskosten aller Menschen senken, damit sie mehr Freiheit haben für ihr eigenes Leben. Mhm. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist interessant, das ist Bitcoin. Mhm. Ja, aber damals, der hat aus dem ein Weltkonzern, immer noch der größte übrigens, Walmart immer noch der größte Konzern und hat dann natürlich auch viele andere Phasen mitgemacht und Manager bekommen, die nicht da waren, um anderen zu dienen. Ne? Wenn du dann in die Phase kommst, wo aus dem Unternehmertum ein Manager kommt, der eigentlich nur daran denkt, wie es seinen Shareholdern geht und wie es seinem Bonus geht und wie es dem Aktienpreis geht, dann wird nicht mehr so schnell an die Konsumenten gedacht. Aber wenn du die Konsumenten oder deine Kunden nicht an allererster Stelle stehst, wirst du irgendwann verlieren.
Ja.
Langfristig. Ja. Und das ist dieses Dienen, ich glaube nicht, dass das wirklich klar ist in unserer Gesellschaft, dass das eigentlich der Kern des Ganzen ist.
Ja, unsere Gesellschaft wird das immer mehr erfahren in der Zukunft, weil wir erkennen, wann tut jemand was, nur um sich selber zu bereichern, oder wann tut jemand etwas, um wirklich aus dem Herzen zu dienen. Und wir Menschen sind so smarte Wesen, wir spüren das, auch wenn wir es manchmal rational nicht greifen können, aber wir spüren, wenn eine Person vor uns steht, dass die aus dem Herzen spricht, und wir spüren, wenn eine Person vor uns steht, dass sie aus dem kleinem Ich, aus dem unerlösten Ego spricht. Und Menschen in der Zukunft, also das werden wir in dieser Welt, da findet gerade ein globaler Erwachensprozess statt, wir sehen immer mehr, dass immer mehr Menschen dieses Bewusstsein haben, diesen Content konsumieren und sich mit sich selber beschäftigen, dass sie, wenn sie aus dem Herzen heraus handeln, erfolgreicher sind. Erfolg folgt, wenn wir unserem Herzen folgen. Und dass die Menschen, die das wirklich rein aus Ego und Habgier und Machtmissbrauch machen möchten, die werden dann irgendwann nicht mehr erfolgreich sein, auch im Wirtschaftsleben.
Ja, sie werden jetzt, da sind wir dann bei YouTube und bei Krypto und bei MLM-Systemen und so weiter. Also diese Menschen werden von anderen Menschen, die genauso sind wie sie, aber ein bisschen schlauer, sowieso abgezogen und leider Gottes in eine ganz, ganz fürchterliche Ecke gedrängt. Mhm. Aber das ist halt leider Gottes ein Prozess, der heute stattfindet. Auch da gibt es, glaube ich, ein wachsendes Bewusstsein darüber. Aber man kann das beobachten. Und es ist natürlich ganz furchtbar zu beobachten, weil das sind dann die, die dann wirklich auf den, hier die Lambos, da die schönen Frauen, die Urlaube und diesen ganzen Schwachsinn, ja. Also von denselben Menschen, die halt ein bisschen früher dran waren, ein bisschen schlauer sind, werden die halt dann abgezogen. Das ist traurig, aber ich glaube, wie du richtig sagst, das ist halt Teil des Prozesses.
Genau, das ist ein guter Punkt. Ich verneine das tatsächlich gar nicht. Also ich bewerte das nicht. Ich weiß für mich, woran ich investiere und welchen Menschen ich meine Zeit, Geld und Energie schenke. Aber ich sehe es teilweise auch als Entwicklungsprozess, weil wir Menschen brauchen auch gewisse Erfahrungen, um Erkenntnisse zu machen und das gar nicht zu verurteilen, sondern das ist Teil des menschlichen Erwachensprozesses, wie ein kleines Kind, was auch nicht sofort laufen konnte, wenn es sich einmal aufgerichtet hat, sondern es auch tausendmal hingefallen, bis es dann laufen konnte, und dass wir Menschen Erfahrungen machen. Ich glaube aber schon, dass wir gewisse Erfahrungen vielleicht nur einmal, vielleicht zweimal machen müssen und nicht 10 oder 20 Mal. Also, dass wir Weil im Endeffekt geht es immer darum, dass wir das Learning raus mitnehmen, die diese Erfahrung für uns bereithält. Das heißt, und dabei helfe ich eben sehr, sehr gerne Menschen, dass sie eine Abkürzung finden, dass sie nicht auf jede heiße Herdplatte facken müssen, sondern dass sie merken, okay, ich packe jetzt auf 2 und das tut weh. Was kann ich denn in Zukunft tun, damit das nicht mehr passiert, sondern dass ich in solche Situationen einfach nicht reingerate?
Ja, das Potenzial ist natürlich ein Wahnsinn. Also wir setzen uns heute hin und sagen, ja, also der Buchdruck war eine große Sache. Das ist natürlich klar, der Buchdruck war eine große Sache und das hat dann ultimativ zur Reformation geführt und zur Aufklärung und bla bla bla. Aber beim Internet checken wir es nicht. Also wir checken schon, dass Internet eine große Sache ist, aber wie groß es wirklich ist, da macht sich keiner darüber Gedanken. Und Bitcoin ist ein Teil davon. Mhm. Aber diese Informationsrevolution ist halt noch immer in absoluten Embryostadius. Und das ist halt schwer zu erkennen, wenn du mittendrin steckst. Mhm. Ja, und du sagst, Erwachungsprozess, und das kommt natürlich daher plötzlich, und das ist natürlich, das meine ich mit Potenzial, kombiniere freien Zugang zu Informationen mit freiem Zugang zu einem Geldsystem, das A funktioniert und B freier Zugang, also allen möglich ist, außerhalb, wir haben davon geredet, uns geht's gut, ja, uns könnte es besser gehen, aber uns geht's gut, aber denk mal an Afrika, denk an Südamerika, denk an große Teile von Asien, was da noch an Potenzial liegt, Information plus funktionierenden Finanzsystem und dann Menschen, die aber wirklich voll mit vollem Antrieb anderen dienen wollen, damit es ihnen besser geht, die was wollen vom Leben. Mhm. Ja. Also das ist natürlich, das kann, wenn man versteht, dass halt, woher das Wachstum kommt, na, am Ende des Tages ist es was, da sind wir wieder bei den amerikanischen Kapitalisten, nicht? Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. Mhm. Das ist ja alles, was die Menschen wollen.
Mhm. Ja, ja. Ja.
Johannes, ein bisschen blöd komme ich mir schon vor, wenn der Podcast damit endet, dass ich was sage und der Gast nur sagt, ja, ja, ja.
Ja, alles gut. Aber ich habe ein gutes Gefühl, dass wir haben so viele tolle Themen besprochen. Ich glaube auch, dass man vielleicht den Podcast sogar ein zweites Mal sich anguckt oder oder das würde uns ja auch freuen, wirklich mit dem Menschen teilt, für den wir glauben, dass der Podcast relevant ist.
Ich glaube, wir haben heute vieles angeschnitten.
Ja.
Ich glaube, man sieht das Bedürfnis, dass wir das nochmal machen werden. Ja. und dann vielleicht noch in einer größeren Ausführlichkeit. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du nach Wien ins Studio gekommen bist. Und in dem Sinne darf ich einfach nur sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Nico. Vielen Dank dir.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.